Backspin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Podcast. Mein Name ist Katha und heute habe ich den todessüßen Rapper mit der Bratsche zu Gast. Hallo Yunus, schön, dass du da bist.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Ich habe nachgelesen, dass es dich nicht nervt, wenn man dich so nennt. Ich hoffe, das war jetzt in Ordnung, dass ich dich so genannt habe.
Dass man mich Rapper mit der Bratsche nennt oder todessüßen Rapper?
Beides, aber eigentlich Rapper mit der Bratsche.
Ja, dann ist das Interview ein bisschen älter. Nee, Quatsch, also nein, es stört mich nicht unbedingt. Es okay, ist ja einfach die Wahrheit, also ich kann ja nicht viel dagegen tun.
Ja gut, aber man hat ja manchmal so Begriffe, die einen so verfolgen. Ich habe auch einmal nachgelesen, dass du irgendwie einmal aus Spaß gesagt hast, dass du Pur gerne hörst und dann wurdest du immer darauf angesprochen, ob du jetzt Pur-Fan bist und warst es eigentlich gar nicht so. Das kann einem ja auch manchmal irgendwie ein bisschen negativ angekleidet werden.
Ja, aber zum Beispiel bei der Pur-Geschichte ist es so, dass ich das für mich dann irgendwann akzeptiert habe und das jetzt ganz oft in meinen Songs droppe. Also ich glaube, Pur habe ich jetzt schon in 4 Songs erwähnt und Shoutouts gegeben.
Also hast du es geowned quasi für dich.
Ja, genau. Und das mit der Rapper mit der Bratsche, ich meine, also es ist ja nicht zu verleugnen, dass ich, wenn ich in meinen Musikvideos zum Beispiel Bratsche spiele oder live auch, dann bin ich ja der Rapper mit der Bratsche. Beziehungsweise besser Rapper mit der Bratsche, als für viele bin ich auch der Rapper mit der Geige. Und das ist natürlich, dann wird's persönlich. Ja. Dann wird's
du,
persönlich.
Ich komme da gleich noch drauf zu. Ich habe das nämlich recherchiert, was der Unterschied zwischen der Geige und der Bratsche ist, weil ich das nicht wusste. Ich bin in der klassischen Musik jetzt nicht so versiert, aber ich habe auf jeden Fall gesehen, dass es nicht das Gleiche ist. Also den Fehler hätte ich jetzt nicht gemacht.
Nee, ist nicht das Gleiche.
Auf deinem Song, der ja ein bisschen älter schon ist, Todessüß, bezeichnest du dich selbst mit sehr vielen Begriffen. Und zwar, um mal ein paar aufzuzählen, Prototyp des Posterboys, Sugar für die Ohren, der Rapper mit der Bratsche eben oder bildschönes Milchbrötchen. Hast du eine Bezeichnung, die dir davon oder auch eine andere besonders gut gefällt?
Wie ich mich selber... Ich finde das alles passend. Also ich finde, ich kann mit allen Begriffen, mit denen ich mich selbst beschrieben habe, sehr gut leben.
Ich fand es auch sehr amüsant, als ich das rausgeschrieben habe, weil ich das irgendwie, also sind ja alles Sachen, die du dir selbst zuschreibst, aber irgendwie sind das schöne Bilder, die du damit malst.
Dankeschön.
Ja, was wir gerade schon gesagt haben, du hast einen Bachelor in Jazz-Bratsche und ich habe das mal nachgelesen, wie gesagt. Ich lese mal kurz vor, was ich mir da aufgeschrieben habe. Mit der tiefen C-Seite erhält die Bratsche einen eigenen, dunklen, kraftvollen und manchmal sogar düsteren Klang. Wie doll, findest du, spiegelt sich das in deiner Musik oder vielleicht auch in dir selbst wieder?
Der düstere, tiefe Klang?
Genau.
Puh, das ist ja, jetzt geht's deep. in meiner Musik, I don't know. Ich glaube, tatsächlich ist lustigerweise, habe ich immer das Gefühl, auch so mache ich, wenn ich manchmal Tracks mache, die ich zum Beispiel schon für sehr düster empfinde, dass viele Leute das nicht so als düster empfinden. Mhm. Also, dass da immer noch viel Positives mitschwingt. Ich kann es, muss mal kurz darüber nachdenken, wie ich den Vergleich ziehen würde bei mir selbst. Also ich glaube tatsächlich, dass halt wahrscheinlich hinter der Fassade des todessüßen Rapper mit der Bratsche, wie du mich gerade bezeichnet hast, vielleicht auch jemand steckt, der auch eine deepere, dunklere Seite mit sich trägt, so wie die Bratsche, wow, selbst. Das war eine...
Ich finde eigentlich sehr passend. Also genau, ja. Gerade weil ich mich ja belesen habe ein bisschen, was der Unterschied zwischen der Geige und der Bratsche ist, ist es ja eben gerade, dass die Bratsche tiefer und ja düsterer ist jetzt da ein Zusatz von dem Artikel gewesen, aber dass die Geige einfach ein bisschen höher und dementsprechend vielleicht auch freundlicher wahrgenommen wird. So, deswegen vielleicht direkt die Anschlussfrage, warum hast du dich dazu entschieden überhaupt, das zu studieren beziehungsweise dieses Instrument zu spielen?
Also ich habe mit Geige angefangen, tatsächlich, wie fast jeder Bratscher, würde ich sagen. Und ich habe dann mit 14 bin ich dann zur Bratsche gewechselt, weil ich die Möglichkeit hatte, in einem höheren Orchester zu spielen. Und man hat gesagt, du kannst in einem höheren Orchester spielen, dafür musst du aber Bratsche spielen.
Okay.
Und dann habe ich die... Möglichkeit wahrgenommen und ehrlich gesagt war die Geige mir auch immer ein bisschen zu hell und zu schrill und es war dann was Neues und dann habe ich irgendwie die neue Motivation auch mit dem Instrument gefunden, das irgendwie mehr zu üben wieder, was bei der Geige nicht immer der Fall war. Und das Studium, das kann ich dir gar nicht so konkret beantworten. Ich weiß es ehrlich gesagt bis heute nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin und warum ich es auch gemacht habe und durchgezogen habe, weil, also es war so, dass ich quasi nach dem Abitur dann beschlossen hatte, das zu machen. Und ich habe dann irgendwie ein Jahr lang mich darauf vorbereitet und dann hatte ich gar keinen Bock mehr darauf. Also ich wollte es dann nicht machen. Und dann war es aber irgendwie so der Moment, dass ich schon so viel Zeit daran investiert hatte, dass meine Eltern gesagt haben, jetzt spielst du mindestens 3 Aufnahmeprüfungen. Also man muss ja so quasi sich bewerben und Aufnahmeprüfungen. Und wenn du dann genommen wirst, kannst du dich ja immer noch dagegen entscheiden. Ich habe das dann gemacht und bei den ersten beiden wurde ich auch gar nicht genommen und dann wurde ich genommen und dann war ich, glaube ich, so überrascht, also weil niemand hatte damit gerechnet, dass ich genommen werde. Ich am wenigsten. Und dann war ich so überrascht und euphorisiert, dass ich das dann gemacht habe. Und dann bin ich im Jazzstudium gelandet in Hannover, obwohl ich selbst gar nicht so mega viel Jazz höre und ich habe auch immer dann irgendwie meinen Hip-Hop-Kram gemacht und und viele der Dinge, die ich dann quasi gemacht habe, so im Musik, die ich gespielt habe, war dann immer so Pflichtkurse, so Pflichtkombos. Also man musste immer so Kombos belegen und dann war ich in Free-Jazz-Kombos und habe dann irgendwelche Geräusche auf der Bratsche gemacht und stand dann auch oft da und war so, okay, wie bin ich hier hingekommen? Ich wollte doch eigentlich wollte ich doch nur rappen und Hip-Hop machen. Und es gibt dann so gab es so einen Moment, wo, das war so eine, die hieß die freie Kombo. Wurde dann eine Sängerin, also alle haben so Geräusche gemacht im Instrument und der Dozent, der das geleitet hat, hat die Sängerin an dem Mikrofon wie so ein Hund Gassi geführt und sie hat so Wuffgeräusche gemacht und das war auf jeden Fall freaky und cool, aber es war auf jeden Fall auch so ein bisschen der Moment, wo ich, also das war einer der Momente, wo ich war so, oh shit, das ist, ich dachte wirklich, ich hab das, wie bin ich hier gelandet? Ja, aber
ziemlich
genau.
Aber also absolutes Alleinstellungsmerkmal jetzt gerade, ne? Also klar, im Intro habe ich es jetzt irgendwie halb witzig gesagt, aber das ist ja auch einfach, natürlich ist es nicht Hip-Hop so, aber es ist ja trotzdem Musik, mit der du dich irgendwie auseinandergesetzt hast und das wird dir ja auch ein bisschen was mit auf den Weg gegeben haben in der Zeit.
Ja, safe. Also ich glaube, auf viele Begrifflichkeiten, so auf die du mich jetzt auch irgendwie angesprochen hast, oder so die Bratsche oder auch zum Beispiel Todessüß, das ist, glaube ich, ist auch so ein Track, der dann natürlich dann so entstanden ist. Weil man nimmt sich ja selbst immer anders wahr, als alle anderen einen wahrnehmen. So. Und dann gibt es halt so, für mich ist zum Beispiel das relativ natürlich, dass ich dieses Instrument, mit dem ich mich viel auseinandergesetzt habe, irgendwie in meine Musik reinbaue. So. Ja. Und dass das dann aber quasi immer das ist, was alle rauspicken. Natürlich ging mir das eine Zeitlang auch irgendwie auf den Sack, so, wo ich halt so war, es geht mir ja per se ja um meine Songs und die Mucke, die ich mache und nicht um das, ich will ja jetzt nicht irgendwie so das Internetphänomen sein, so der rappende Bratschist, aber irgendwann, also man kann ja nicht so viel dagegen tun, so, und und das ist auch nicht schlimm, so in dem Sinne.
Ich muss auch sagen, dass das natürlich aus den Interviews, die ich gelesen habe und auch, weil du es selber irgendwie nennst, ein Stück weit auch musikalisch auch rauszuhören ist, aber du setzt dich da ja voll von ab. Also gerade mit deiner neuen EP, auf die wir jetzt gleich auch noch eingehen, ist da ja wenig bis gar keinen Bezug eigentlich mehr zu. Ich fand nur den Aufzieher davon irgendwie ganz lustig und wollte mal hören, ob du immer noch der Meinung bist, dass das okay ist, wenn man dich so betitelt.
Ja, es ist okay. Ich kann damit leben.
Okay, sehr gut. Genau, was ich gerade schon gesagt habe, deine neue EP Samba kommt am 4.11. Und ich hatte das Gefühl, du beschreibst im Grunde sehr viele Versionen von Liebeskummer beziehungsweise eine Beziehung, die irgendwie geendet hat. Vor allem auf dem Song Rubinrot beschreibst du sehr intensive Gefühle, meiner Meinung nach. Und da sagst du den schönen Satz, wenn es knallt, dann aber richtig. Jetzt interessiert mich, ob das auf dich zutrifft. Du hast ja gerade schon gesagt, du bist vielleicht irgendwie der Rapper, der dann doch wieder eine tiefgründigere Seite hat. Würdest du sagen, du bist emotional?
Ich? Ja, doch. Ich würde schon tendenziell sagen, es ist ein sehr emotionaler Mensch bin.
Also, und für dich muss es dann auch immer das Ganze sein. Also wenn man fühlt, dann auch bitte komplett die volle Breitseite.
Ja, voll. Also, schwierig. Also an sich ja. Ich glaube, bei mir ist oft so, dass es eher so passiert, aber ich habe auch einen anderen Modus, wo ich quasi extrem abgestumpft bin. Also wo ich quasi wie so ein, wenn mir Dinge zu viel werden, ich dann komplett zumache. Also dass ich emotional auch völlig rational, also gar nicht mehr emotional bin, sondern super rational. Ja, und Gefühle dann quasi nicht zulassen. Und bei mir ist zum Beispiel ganz oft, wenn mir sehr, sehr krasse Dinge passieren, auch egal, ob es positive oder negative Dinge sind, das ist auch zum Beispiel auch so bei Konzerten, die mir extrem wichtig sind, so, weiß ich nicht, irgendwie Release-Konzerte oder das größte Konzert in der eigenen Stadt oder irgendwie solche Sachen, dass ich an dem Abend selbst dann quasi auf der Bühne alles rauslasse und mich so mega freue. Danach bin ich irgendwie innerlich komplett im Arsch, was ja auch relativ normal ist. Aber bei mir ist es dann oft so, dass ich dann auch komplett zumache und es dann überhaupt nicht verarbeite und es dann erst so 2 Wochen später irgendwie ich checke, was für ein geiler Moment es war. So, also das ist, ich glaube, ja, ich bin ein emotionaler Mensch, aber es ist manchmal ein bisschen schwierig, Emotionen so, glaube ich, die Emotionen bahnen sich so ihren eigenen Weg. Also ich glaube, das meine ich auch mit dem, wenn es knallt, dann aber richtig. Bei mir manchmal ist da gar nicht so viel los emotional und wenn es dann aber rauskommt, dann kommt alles auf einmal. So.
Das kann ich aber auch total nachvollziehen. Also erstmal ist es ja natürlich total schwer, sich Emotionen zu rational, also in kleine Portionen zu packen, weil, wie du schon sagst, das kommt dann halt manchmal einfach so in Wellen, aber auch irgendwie so große Momente in dem Moment auch so wahrzunehmen. Also ich habe da letztens auch schon drüber geredet, dieses, wenn man so Schlag auf Schlag Sachen erlebt und sowas, dass man dann Wochen später da sitzt und auf einmal erst nachvollzieht, was das eigentlich für eine krasse Geschichte war, dass man sich da vielleicht nicht so den Raum vorher gegeben hat oder so, weil man das gar nicht nachvollziehen konnte, was da eigentlich alles los war. Dass es aber eigentlich ja voll wichtig ist, weil wenn die Emotionen dann auf so einen Schlag kommen, dann erschlagen sie einen halt auch irgendwie häufiger mal, ne?
Ja, voll.
Wenn du über solche Konzerte redest, Release-Konzerte zum Beispiel, große Sachen, die anstehen, das verbindet man ja auch ein Stück weit einfach mit Druck. Auf deinem Intro-Vibe sagst du zum Beispiel Selbstliebe, aber freundlich, Marathonmann mit Kreuzbandriss. Wie würdest du sagen, gehst du mit Druck um?
Also ich glaube, die Person, die sich halt selbst am meisten Druck macht, bin halt ich, so. Dementsprechend nicht immer so gesund. Also ich glaube, der größte Druck kommt gar nicht von außen bei meinem Umfeld. Die versuchen mir quasi eher so den Druck ein bisschen zu nehmen, den ich mir selbst mache, weil ich halt schon sehr perfektionistisch bin und sehr mir meine Musik und das, was ich mache, alles sehr, sehr wichtig ist und am Herzen liegt und ich auch jemand bin, der extrem so ein Overthinker ist, um das auf Neudeutsch zu sagen. So, und ich dann halt irgendwie ja immer die schlimmsten Szenarien ausmale irgendwie und ich glaube, also die Art und Weise, wie ich halt am besten mit Druck umgehe, ist ein bisschen klischeehaft, so, aber halt irgendwie so Routinen aufrecht zu erhalten. Zum Beispiel ist so Schreiben so eine ganz wichtige Komponente bei mir. Und ich meine jetzt nicht Songs schreiben, sondern ich meine halt einfach so so Morgenseiten. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so,
nee.
Das ist so ein, es gibt so verschiedene, es ist quasi, man schreibt morgens einfach so Gedanken, Stream of Consciousness, einfach auf. Also man schreibt quasi, also bei mir sind es so 2 DIN A4 Seiten, die ich einfach morgens, eine halbe Stunde ist es ungefähr, einfach alles rauslasse und aufschreibe. Und es ist nicht Tagebuch in dem Sinne, also ich schreibe jetzt nicht auf, heute habe ich das und das gemacht und das steht an, sondern es ist einfach wirklich all der Dreck und all der Müll und all die Gedanken, die in meinem Kopf rumschwirren, rauszukriegen. So, und das mache ich sehr, sehr regelmäßig, also eigentlich jeden Tag. Und das ist zum Beispiel eine Art und Weise für mich, voll mit Druck umzugehen, weil wenn man dann quasi dann so reingeht und dann merkt man und sich Szenarien ausmalt und die auch mal irgendwie aufschreibt oder so, von denen man Angst hat und so, dann merkt man relativ schnell, dass es totaler Quatsch ist. So, und zum Beispiel der Song Okay ist auch so entstanden, dieses Ich bin okay, der jetzt rausgekommen ist, die auch auf Samba drauf ist. Weil dieses Ich bin okay ist so ein Mantra-mäßiges, was ich sehr oft morgens mir aufgeschrieben habe, so dass ich okay bin.
Das ist echt witzig, dass du das sagst, weil wir gehen später nochmal auf den Song ein, aber genau das habe ich mir aufgeschrieben, dass es wie ein Mantra wirkt, weil wenn man sich das immer wieder selbst sagt, dann wird sich das ja vielleicht bewahrheiten.
Genau, ja.
Dieses Seitenaufschreiben finde ich total interessant, weil das ja auch irgendwie ein Stück weit dann doch was rauslassen irgendwie ist. Hast du noch so andere Mechanismen, wie du runterkommen kannst. Weil klar, das ist jetzt natürlich etwas, wie du deine Gedanken vielleicht mal ordnen kannst oder so, aber wie schaffst du das vielleicht auch mal abzuschalten oder mal zu sagen, okay, jetzt lasse ich mal Dinge Dinge sein.
Sehr schlecht. Ich bin wirklich sehr schlecht in sowas. Viel Sport tatsächlich. Also das sind halt, glaube ich, all das, was ich jetzt sage, sind so Dinge, die, glaube ich, jeder, der mal in Therapie war, irgendwie gesagt bekommt.
Yes.
So gesundes Essen, Sport, Schreiben, nicht zu viel Alkohol, nicht zu viel Drogen, sich mit Freunden treffen, ein gesundes Umfeld, solche Sachen bringen mich, glaube ich, runter. Ich glaube, so Mord mit Aussicht auf jeden Fall bringt mich sehr runter. Das ist,
oh, okay.
Ich weiß nicht, das ist eine Serie, die ich... Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ich habe das Titelding gesehen, aber geguckt habe ich es nicht.
Das ist eine alte Sat.1-Serie.
Okay.
Das geht um, ja, es ist mit Bjarne Mädel auch vom Tatortreiniger, vielleicht kennst du
das. Ah, ja, auf jeden.
Genau, das und Chakalaka-Chips. Das ist...
geil. Okay, ja, kenn ich.
Das ist lustig. Dann geht's mir gut.
Es ist lustig, dass du die Serie ansprichst, weil ich auch immer sagen muss, das ist ja auch fast schon Klischee von unserer Generation, dass wir irgendwie mit True Crime oder mit Mord und Totschlag runterkommen können. Aber es ist bei mir tatsächlich so. Also wenn ich gestresst bin, dann gucke ich immer sehr gerne so Dokus oder irgendwelche Thriller oder sowas, weil ich dann auch das Gefühl habe, die haben noch viel, viel schlimmere Probleme als ich jetzt gerade und fühle mich damit ein Stück weit besser vielleicht auch.
Ja, Mord mit Aussicht ist aber tatsächlich weniger so True Crime oder so Thriller-mäßig. Das ist halt so, da passiert, das ist wie so eine Sat.1-Vorabendserie quasi. Also spielt halt in der Eifel, und da passiert ein Mord immer am Anfang und dann wird es vor allem lustig, weil es halt in der Eifel ist. Also es ist halt einfach,
Vielleicht gucke ich mal rein. Also bei mir ist es nämlich immer entweder Mord und Totschlag oder Trash-TV. Also vielleicht geht es dann eher in die Richtung von Trash-TV.
Ja, Trash-TV auf jeden Fall auch. Oder ich habe eine Zeit lang auch RuPaul's Drag Race, habe ich auch sehr, sehr viel geschaut.
Würde ich gar nicht so als Trash bezeichnen. Das ist ja eigentlich eine echt gute Geschichte. Aber ich weiß, was du meinst. So dieses,
genau, aber so, so das Reality-Ding. Ja, ich fand auch diese ganzen, eine Zeit lang so diese ganzen, wenn wir schon so bei Mental Health Geschichten sind, so diese ganze US-amerikanischen Sachen, auch so Queer Eye, ich weiß nicht, ob du das kennst, sowas finde ich, habe ich Zeit lang auch echt viel geguckt, weil ich einfach immer wenn mir dann quasi diese Männer durchs Fernseher gesagt haben, yes, Queen! Ja, das hatte auf jeden Fall auch was Aufbauendes.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich finde, du hast auf deiner EP einen sehr, also ich würde sogar sagen, mein Lieblingssong, Nett war's. Und der ist aber irgendwie sehr zerschmetternd. Ich erkläre dir jetzt auch, warum. Und zwar hast du diesen wunderbaren Satz, den ich mir, glaube ich, sogar auch für mich aufschreibe. Aus einem Bier zu zweit wurde aus du und ich ein Wir auf Zeit. Ich finde, das ist ein so schöner Satz. Und den, in Anführungsstrichen, zerschmetterst du mit dem Satz, was soll ich sagen, nett war's. Und zerschmetternd meine ich in dem Zusammenhang, weil das so ein schönes Bild ist, was du aufmachst. Mit dieser Zweisamkeit und ich glaube, du sagst auch Wolke 7 auf Zeit oder
auf Miete,
sowas.
Ja.
Auf Miete, genau. Und machst es quasi runter mit dieser Plattitüde, nett war's. Wie ist es gemeint, aber wie wichtig findest du, dass irgendwie in der Vergangenheit schwelgen, beziehungsweise sich dann doch irgendwie so ein bisschen distanzieren davon?
Naja, ich glaube, das ist so. Ich glaube, das ist so ein bisschen, geht so ein bisschen in die Richtung, was ich vorhin meinte, mit so manchmal so Schwierigkeiten haben, Gefühle zuzulassen, oder solche, so in die Richtung, dass manchmal man sich das auch nicht so eingestehen möchte, dass etwas halt einfach unironisch schön war. So, weißt du? So, dass man sich einfach so denkt, so ja, also es war eher so. Ich glaube tatsächlich, es war auch so einfach so ein Gespräch über so einen Abend mit einem Kumpel, wo ich dann einfach meinte, so ja, es war halt nett, so obwohl es quasi viel mehr als nett war, so emotional gesehen und es voll aufregend und schön war und so. Aber man dann auch irgendwie so Angst hat, sich da irgendwie so verletzbar zu machen oder irgendwie so. Ich glaube, das ist so der Hintergrund. Also Und ich sage ja aber, oder auch ein bisschen etwas mehr vielleicht. Ja, so. Ja, also es ist ja jetzt nicht so, so. Und ich glaube auch nett ist auch ein auch zu negativ besetzter Begriff. Also es kann ja auch etwas nett sein. So.
Absolut. Also ich finde auch, wie gesagt, das ist mein Lieblingssong, ne? Also ich mag den sehr, sehr gerne. Und ich würde auch sagen, dass ich mich davon total abgeholt fühle. Gerade auch so zuzulassen, dass manchmal, was du gerade gesagt hast, was unironisch schön ist, dass man auch mal kitschig sein darf, dass auch irgendwie große Gefühle mal okay sind, so, dass da in diesem Zwiespalt drin zu sein, dann aber zu sagen, ja, ja, gut, war, ne, war nett, so. Das ist irgendwie, hat mir sehr gut gefallen, so.
Dankeschön.
Zu deinen Produktionen, und zwar hast du ja einen Menschen immer an deiner Seite, Beatmensch 5000, mit dem hast du schon sehr viel zusammengearbeitet, auch auf deinen letzten EPs, genauso jetzt auf Samba. Auf Rubinrot hast du dir dann aber Phil Paruschke noch dazu geholt. Wie kam es dazu?
Also Beatmensch und ich, genau, wir arbeiten halt jetzt schon seit 2 Jahren ungefähr zusammen. Und Phil hat das Ganze gemischt und gemastert für uns.
Ah, okay.
Und auch die Recordings haben wir bei ihm gemacht und so. Und wir haben eine Session zusammen gehabt, wo es war dann auch irgendwann mal die Idee, einfach was also zusammen einfach zu machen. Aber es war gar nicht, es war auch eine ganz andere Nummer geplant. Also das ist auch alles, also Rubinrot hat auch einen langen Weg hinter sich. Also ist alles an einem Abend entstanden, aber es war eigentlich so, also die Session lief so ab, ich habe eine Songidee mitgebracht und wollte eine Nummer machen und dann haben die angefangen zu produzieren, ist was ganz anderes geworden und ich saß ungefähr eine Dreiviertelstunde beleidigt in der Ecke, weil mein Song nicht drauf gepasst hat, mein Text. Dann musste ich was Neues schreiben und dann dann hatten wir noch dieses Vocal Sample, hatte Phil seit Jahren irgendwie auf seiner Festplatte irgendwie rumliegen und hat es draufgezogen und war dann mega der Hype und wir waren alle so, es war auch, der Song war quasi fertig und dann ist so 3 Tropfen Bier auf seinen Laptop geflogen und der Laptop ist kaputt gegangen.
Ach du Scheiße. So
komplett Schaden. Und dann haben wir uns irgendwie 3 Wochen später nochmal getroffen und er hatte dann einen neuen Laptop. Und es war alles zum Glück noch da. Dann haben wir den fertig gemacht. Aber okay. der Song hatte auf jeden Fall eine längere harten Wege, dass ich...
Ein sehr gutes Stück geworden, auch wenn das vielleicht nicht der Text war, den du dir eigentlich ursprünglich dafür gewünscht hättest.
Nee, manchmal hat man so Anflüge, wo man denkt so, ja, sowas will ich auch mal machen, so, und ich wollte irgendwie so, was so gut viel Poppiges machen und so, und war so, ja, yeah, Leute, das habe ich dabei und so, und habe also auf so einem YouTube-Freebeat hatte ich auch mit, wo ich den drauf recorded hatte, so zu Hause und so. Und dann waren die so, ja, ja, und dann kamen die mit diesen Akkorden. Ich war so, nee, das ist scheiße, was soll das?
Ja, also das ist so das Gegenteil von Feel Good
Ich bin sehr froh, dass wir das gemacht haben, nicht das andere. Ich glaube, das andere wäre grausam geworden.
Aber du bist da jetzt nicht so ein Feature-Mensch. Also vielleicht ist auch was an mir vorbeigegangen, aber ich habe jetzt noch nicht so viele so viel Musik von dir gesehen, wo du jemand anders noch mit drauf hast. Ist das Absicht?
Jein. Ich glaube, es ist so, vieles hat sich, glaube ich, noch nicht so ergeben. Also ich bin auch irgendwie mit ein paar Leuten auch schon immer wieder in Kontakt und manche Projekte haben sich auch irgendwie wieder verlaufen, so. Ich glaube, Corona hat auch auf jeden Fall viel damit zu tun.
So. Ja, gut, stimmt, ja.
Also, und ich bin auch irgendwie in der Corona-Zeit von Hannover nach Berlin gezogen und dann war auch erstmal irgendwie die erste EP zum Beispiel mit Beatmensch, da saßen wir, die sind 3 Monaten entstanden in diesem harten Lockdown und dann habe ich auch jetzt noch nicht so mega viele Leute dann irgendwie kennengelernt. Also das jetzt dieses Jahr dann schon, aber das war dann irgendwie, war man ja vor allem dann irgendwie zu Hause. Und ich weiß nicht, es ist jetzt nicht so, eine bewusste Entscheidung. Es hat sich jetzt noch nicht so ergeben. Und ich finde auch so Features so zu erzwingen, dann manchmal auch irgendwie so ein bisschen.
Nee, das ist auch Quatsch, komisch. Absolut. Also ich finde auch, dass das jetzt irgendwie in der Rap-Szene gerade voll der Trend ist natürlich. Also klar, allgemein im Hip-Hop schon immer. Aber jetzt auch gerade so ein Trend ist, wenn du dir dann so Capital Bra Alben ansiehst und da sind von 18 Songs 17 Feature, das ist schon auch irgendwie eine Ansage. Ich finde das gar nicht mal unbedingt negativ, wenn man dann sagt, nee, mein Werk steht für mich alleine mit mir, so.
Voll, ich glaube, aber also ich, manchmal ist es auch so ein bisschen, dass die Songs, so wie sie entstehen, nicht so Classical, so Hip-Hop-mäßig entstehen, dass also schon eher so in Sessions entstehen, so Songwriting-mäßig und wenig so der Beat wiederum geschickt und dann wird gerappt.
Ja.
Aber es sind auf jeden Fall Features auch geplant. Also das ist tatsächlich eine gute Beobachtung.
Okay.
Steht auf der To-Do-Liste. Nächstes Jahr nur Features. Ständig.
Nice. Okay. Kurz alles nach. Du hast gerade schon gesagt, du machst das dann in Sessions, die Musik, und es ist ein sehr, ja, vielleicht auch musikalischer Ansatz dabei. Du hast vorhin zwar gesagt, dass du jetzt nicht so Jazz-Liebhaber warst, bevor du dein Studium gemacht hast, aber Jazz steht ja ein Stück weit dafür, dass das unvorhersehbar ist und nicht so einortbar. Einortbar, kann man das sagen? Weiß ich gar nicht. Würdest du sagen, du hast Bock, im Rap unvorhersehbare Musik zu machen?
Ich habe vor allem Bock, die Mucke zu machen, die ich machen möchte. So, ich glaube, das ist so der springende Punkt. Und ich glaube, ich bringe vieles mit, dass meine Musik irgendwie oft unvorhersehbar wird. So, also ich glaube, dass das auch manchmal echt auch ein bisschen das Problem in der Vergangenheit war oder auch noch in der Gegenwart, dass ich also ich habe ganz viele Demos rumliegen und das ist von Indie-Song bis Klavierballade bis irgendwie Turn-Up-Song, alles dabei so, und das zu ordnen ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, ja, also man versucht natürlich immer was Unvorhersehbares, Neues irgendwie zu machen. So irgendwas, was irgendwie, ist ja auch immer noch irgendwie ein Business. Also man versucht natürlich irgendwie sich zu überlegen, okay, was sind meine Stärken vielleicht? Was interessiert die Leute auch irgendwie? Was interessiert mich, aber was interessiert auch irgendwie die Fans, die ich schon habe? Oder andere Fans, die vielleicht noch dazukommen könnten in Zukunft? Was interessiert uns alle zusammen? So, natürlich ist am wichtigsten, was interessiert mich? Was interessiert, also weil es ja meine Musik ist und ich keinen Bock habe, da irgendwie. Ich will Musik machen, die halt jetzt, also die gemacht werden muss und nicht irgendwo hin will. So, das hat irgendwie.
Das hast du schon gesagt, ja.
So, das habe tatsächlich nicht ich gesagt. Das hat mir vor kurzem ein Kumpel zu einem anderen Kumpel gesagt als Kompliment.
Na gut,
und das, aber ich finde trotzdem, fand das trotzdem so schön, dass ich das jetzt gerade sagen musste. Aber ich musste, weil es aber wirklich wahr ist. Also das ist halt irgendwie so. Ich fand den Satz fand ich so gut, dass ich also es ist halt einfach, es ist einfach so, glaube ich. Mhm. So, und
In dem Zusammenhang steht ja Musik dann auch irgendwie für sich selbst. Also nicht, wie du gerade schon gesagt hast, keine Erwartungen, die erfüllt werden müssen oder irgendwas, was damit noch gemacht werden muss oder so. Und da können ja dann auch einfach genau deswegen voll viele Klangbilder entstehen. Und das finde ich total interessant. Also ich als Konsumentin, wenn ich nicht weiß, was mich jetzt auf der nächsten EP, auf dem nächsten Song irgendwie erwartet.
Ja, voll, auf jeden Fall.
Hast du dann trotzdem irgendwie einen Ansatz, wie du deinen Sound beschreiben würdest? Weil jetzt auf der EP mischst du irgendwie Soul-Samples mit 808s, du hast Trap-Heads drauf, aber trotzdem irgendwie ein Lo-Fi-Piano. Also da ist ja alles Mögliche irgendwie mit drin. Hast du trotzdem irgendwie so einen Go-To-Satz, den du sagst, wenn man dich fragt, was machst du für Rap-Musik?
Ja, also ich finde halt, also was ich allgemein für Musik mache, ist unterschiedlich. Ich glaube jetzt die EP oder auch die EP davor, also das, was ich jetzt mit Beatmensch zusammen gemacht habe, finde ich, klingt sehr international einfach. Also es klingt sehr wenig deutsch. So, also für mich ist es irgendwie, geht schon in Richtung UK-Sound. Also jetzt nicht so Grime, sondern halt so, was da auch sonst anderes noch irgendwie rumschwirrt, halt mit deutschen Texten. So, ich glaube, so würde ich es beschreiben.
Ist ja gut auf den Punkt gebracht, auf jeden Fall. Ja. Du sagst auch auf Vibe, mach kein Hip-Hop, mache Mucke für Misfits. Fand ich auch sehr schön gesagt. Würdest du dich selber als Misfit bezeichnen? Und wenn ja, wie wohl fühlst du dich so in der Rolle?
Also, ich glaube, das ist wieder so die Sache mit der, wie mit der Rapper mit der Bratsche. Also, also zum Beispiel werde ich ganz oft als übertriebener Nerd gelesen oder als, also ganz am Anfang war auch immer, dass ich sehr intellektuell und schlau bin. Und das liegt einfach daran, dass ich eine fucking Brille trage.
So, das ist so,
das ist so, das ist so, das ist der Grund, warum ich intellektuell und schlau bin. So, ja, ist meine Brille. So, also das ist quasi, das ist halt so ein bisschen, was dazukommt, was, wie andere Leute dich sehen. Und ich würde schon sagen, dass ich irgendwie, ja, nie komplett irgendwo dazugehört habe, und immer so ein bisschen eigen war. Und ich glaube, das ist schon dann der Inbegriff von jemandem, der nicht reinpasst.
Was ja nicht negativ konnotiert sein muss.
Nö, also gar nicht. Ich fühle mich damit auch, also man fühlt sich wie mit allen wahrscheinlich, also man fühlt sich oft sehr wohl in der Rolle und manchmal spielt man die Rolle auch gerne aus und manchmal denkt man sich so, ja, ich will aber auch dazu gehören. Ruft mich doch mal an, wenn ihr eine coole Session macht. Ja.
Ja, safe. Also ich finde, wenn man das irgendwie ownt und sagt, man macht halt einfach sein eigenes Ding, so, dann kann man eigentlich auch nur in die richtige Richtung laufen damit. Ich finde, du bringst unsere Generation, wir sind ja eine Generation, mit einem Satz auf Scusi, aber nö, das ist ja noch ein etwas älteres Release von dir, sehr gut auf den Punkt. Und zwar, das ist der Lifestyle der harmlosen und traurigen, rastlosen und launischen, achtlosen, unglaublichen Vollidioten, die sich selbst im Weg stehen. Großartiger Satz. Wie motivierst du dich, wenn du mal keine Motivation hast und dich fühlst wie ein rastloser, launischer Vollidiot?
Ich bin ein komplett getriebener Mensch. Also ich muss mich also wenig motivieren zu Dingen, die ich machen möchte. Also ich bin eigentlich die ganze, es ist eher die Frage, wie schaffe ich das? Also ich stehe mir quasi dadurch selbst im Wege, dass ich oft 200 Schritte voraus bin vor dem eigentlich, was gerade ansteht und dadurch ins Straucheln gerate. So, es geht bei mir, glaube ich, eher in die andere Richtung. Wie kriege ich mich irgendwie runter?
Okay.
Wie bleibe ich irgendwie calm und kann das irgendwie in Ruhe durchziehen und ich bin wahnsinnig ungeduldig und ich bin wahnsinnig immer on the edge so es geht nicht fehlende Motivation, es ist eher so dieses Rastlose, dieses so und dann halt auch so die Unzufriedenheit, das Launische, was dadurch entsteht und so.
Ich glaube, darum geht's eher. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du in dieses Jazzstudium irgendwie so ein bisschen reingerutscht bist und eigentlich ja Rap machen wolltest. Du hast ja auch 2013 als Hans P. bei VBT teilgenommen. War für dich...
Wow!
Ja,
Wo hast du das denn jetzt ausgegraben, Alter?
Ich werde nicht näher drauf eingehen, aber die Leute können sich das ja trotzdem mal angucken.
Gibt es noch was im Internet?
Ja, doch.
Zwei Videos, ich habe alles runtergenommen.
Ich habe noch eins gefunden. Ja.
Oh, es stimmt, es gibt diese Quali noch. Oh Gott, die ist fürchterlich unangenehm. Die ist super asynchron und.
Ja, ich muss aber ehrlich sagen, ich habe letztens mit einem Kollegen drüber geredet und dem erzählt, dass eine Freundin von mir mal meinte, dass man sich jetzt im Nachhinein die VBT-Sachen nicht angucken kann, weil die so cringe sind. Aber finde ich gar nicht. Also gerade wenn man so Teil davon war und das so mitbegleitet hat, ist das einfach Kulturgut, was da passiert ist.
Im ersten Lockdown haben wir in meiner alten WG in Hannover haben wir einen VBT-Abend gemacht. Den wollten wir immer machen, mein alter Mitbewohner und ich, weil wir beide halt VBT geschaut haben, beziehungsweise ich auch mitgemacht haben. Und ich habe auch eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet für den anderen Mitbewohner und die zwei Freundinnen, die dabei waren, um denen quasi so ein bisschen eine Einführung zu geben. Und es wurde dann halt, also wir haben halt irgendwie gekifft und wir haben so ganz viel Snacks gegessen und super viel getrunken. Und es gibt ja dieses VBT 2012, der Film. Ja. Es gibt ja quasi alle Runden vom Splash Edition aneinander geschnitten.
Ja, sehr.
So, ey, das schauen mit Leuten, die keine Ahnung davon haben,
das ist nie gesehen der Punkt. Haben. Ja, genau.
Für die ist es so übelst, übelst unangenehm. Also es ist einfach super homophob. Es ist, also ich weiß nicht, ob ja, gut, da noch das, die N-Bombe irgendwie gedroppt worden ist oder sonstige Sachen. Also es ist halt einfach völlig daneben und wir waren die ganze Zeit, nein, das musst du im Kontext sehen. Das war 2012, ein Weekend und Battle Boy Basti. Weißt du, das ist ein, so, das ist einfach
ja,
so.
Ja, man muss es halt, ich weiß genau, was du meinst, weil ich nämlich eine Kollegin von Backspin tatsächlich, Emma, die ist ein bisschen jünger und die hat das mit ihrem Kollegen halt auch gemacht, dass sie sich, glaube ich, sogar genau das Video angeguckt hat. Und sie meinte auch so, wie, how? Und ich war einfach nur so, ja, wenn du halt, klar, natürlich, diese homophoben und rassistischen Lines gehen gar nicht, aber in der Zeit war das halt einfach voll die große Geschichte, so. Und dann guckt man da, glaube ich, ein bisschen melancholisch drauf oder so, ich weiß auch
voll,
nicht.
Voll, aber ich bin, wenn wir schon dabei sind, ich bin ja, also, was man auch immer noch sagen muss, im Nachhinein, also ich konnte wirklich nicht gut rappen, so, zu der Zeit. Es war auch irgendwie erst die dritte oder vierte Aufnahme, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Mhm. Aber ich habe es bis ins 64. geschafft und wurde dann, pass auf, wenn du auch VWT-Kennerin bist, ich wurde von GOT rausgeschmissen.
Oh, okay.
Weißt du, wer GOT, der war ein Jahr vorher noch im Splash-Finale.
Doch, ja, auf jeden.
Oder war er im Splash, ist ja auch egal, aber auf jeden Fall wurde ich von GOT völlig zerrissen.
Ja, genau, deswegen kannst du das, finde ich, halt auch ownen, dass du das gemacht hast. Also da können da so Fans von dir auf deine Anfänge zurückblicken und sagen so, ey, so früh hat's schon angefangen.
Da gibt's noch viel schlimmere Dinge im Internet über mich. Naja. Aber du wolltest irgendwo hin mit dem...
Genau, einfach nur die Frage, wann war dir klar, dass du mit Rappen dein Geld verdienen möchtest oder das einfach als Vollzeitberuf machen möchtest, unabhängig vom Geld jetzt?
Also Rappen jetzt an sich nicht. Also es war einfach so, ich wollte Musik machen, so immer. Und das war eigentlich, würde ich sagen, so ab... schon immer irgendwas Künstlerisches. Ich wollte eine Zeit lang irgendwie Schauspieler machen werden. Irgendwie so mit 15. Und so ab 16, 17 war dann irgendwie klar, dass ich irgendwie Musik mache. Ich habe ja dann auch irgendwie, war da ja auch ganz lange so in dieser ganzen Poetry-Slam-Szene irgendwie aktiv. Hab da ja auch viel gemacht. Dann gab es dann natürlich noch andere Dinge, die sich aufgemacht haben, die auch immer noch interessant sind, so für mich irgendwie. Was alles, was mit Schreiben zu tun hat. Hatte auch so ein Duo, was ja auch früher eine Rap-Crew war, mit einem Kollegen, natürlich Blond hießen wir. Und da waren wir auch irgendwie einmal ganz kurz davor, da waren wir auch schon angefragt für den Nightwash Talent Award und solche Geschichten, für so kleine Kabarett-Sachen. Und da war da auch irgendwie im Gespräch, also haben wir auch überlegt, ob wir das und das machen wollen, vielleicht in die Richtung. So, aber ich glaube, am Ende des Tages bleibt es dann immer bei der Musik bei mir hängen. Mhm. So, und aber es war jetzt, also jetzt primär mit Rappen mein Geld verdienen, war jetzt nie mein Ziel so in dem Sinne, sondern es war eher so mit Musik an sich, würde ich sagen. Also
dafür gehst du ja auch genau den richtigen Weg. Also ich muss sagen, die letzten EPs und jetzt auch gerade die neue trifft auch ein bisschen so den Zahn der Zeit, wenn man das mal so klischeehaft sagen darf. Also mir gefällt es persönlich wirklich sehr gut und ich mag das gerne, wenn Leute so ein bisschen out of the box sind. Und gerade eben dann durch die Einflüsse, von denen du gerade geredet hast, das Poetry Slam wird dich ja auch beeinflusst haben in deinen Texten und so. Das hört man schon, finde ich, auch ein bisschen raus. Das geht ja alles dann irgendwie zusammen. Irgendwie zusammen mit dem Poetry Slam zum Beispiel auch, dass in deine Texte sich einfließt. Also es kommt ja alles dann irgendwie...
Da muss ich widersprechen.
Was? Okay.
Nein, es stimmt, wahrscheinlich stimmt es, aber das ist so Bratsche mit der Rapper mit Bratsche. Okay. Und man hört auch, dass du echt lange Poetry Slam gemacht hast. Das ist so, das sind so Dinge, die.
So habe ich das nicht gesagt.
Nee, das ist so, das ist halt so lustig, weil ich halt auch irgendwie quasi die Dreiviertel meiner Poetry Slam Zeit habe ich halt einfach Geschichten vorgelesen, also Storyteller. Mhm. Also ich habe gar nicht gereimt. Also ich habe ganz am Anfang gereimt, aber ich habe eigentlich vor allem so Storytelling-Geschichten gemacht. Und es ist aber so, das ist so dieses Poetry Slam Ding. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, wo wo ich aufgehört habe, mich dagegen zu wehren, weil es kommt immer raus. Die Leute wissen es, sie finden es immer irgendwo im Internet. So, ich kann das nicht verneinen. Und ich habe auch kein Problem damit, aber es ist dann auch so, wenn man über seine Musik reden will und dann so, du hast ja auch mal Poetry Slam gemacht.
Lass mich das anders formulieren. Also das, was ich jetzt gerade meinte, war nicht, dass man hört, dass du jahrelang Poetry Slam gemacht hast, sondern dass ich finde, in deine Art und Weise, wie du Texte schreibst, dass du so nicht verschachtelt, aber irgendwie so auch alles, was ich vorhin vorgelesen habe, diese Sätze, könnten auch wunderbar auf einem Poetry Slam Text stehen. So, aber das bedingt sich ja nicht unbedingt. Also du hast quasi das Talent dafür, so zu schreiben, was ich sehr positiv finde in deiner Musik. Und dann kommt halt dazu, dass du es tatsächlich gemacht hast. Also ich glaube, so das könnte ich dann fein sein, das irgendwie hinzustellen.
Ein kleiner Side-Fact.
Aber jetzt von wegen nochmal mit den Zahn der Zeit treffen mit dem, was du tust. Wir haben ja vorhin schon über den Song Okay gesprochen. Und da haben wir über das Mantra geredet, dass du sagst, ich bin okay, ich bin okay, ich bin okay. Hast du das Gefühl, dass... Also kommt das so ein bisschen daher, funktionieren zu müssen? Oder ist es tatsächlich dieses positiv konnotierte Mantra, je häufiger ich mir das sage, desto mehr kann ich das auch verinnerlichen? Also inwieweit ist da so quasi der Druck irgendwie hinter, dass es halt auch laufen muss einfach?
Naja, der Druck ist natürlich auf jeden Fall da. Also was ich halt auch meinte, der Druck kommt ja hauptsächlich von mir selbst. So, dass ich halt irgendwie... möchte, dass so viele Menschen wie möglich meine Musik hören. So, und das Geschäft hat ja auch immer irgendwas mit gemocht werden zu tun. So, und dann auch irgendwie zu gucken, dass man halt einfach bleibt, wie man ist und dann trotzdem gemocht wird. Und ich glaube, dieses Ich bin okay ist halt auch eher das, was ich vorhin meinte, mit dem bisschen diesem Getriebensein, was ich viel habe. Dieses so auch so, wenn es knallt, dann aber richtig. Also ich lebe dann, also es ist so dieses Rubinrot Song zum Beispiel, ist auch lustig, weil du weil du auch vorhin meintest, so mit Liebeskummer, dass die ganze EP so ein Liebeskummer-Ding ist oder so ein sehen viele Leute immer da drin. Ich bin immer ein bisschen verwirrt, weil ich das gar nicht so empfinde, weil ich glaube, da dass viel dann immer so um die Beziehung mit mir selbst geht, eher so. Und ich quasi dieses Ich bin okay eher so ein, ja, wie so eine Beruhigung ist. So, weißt du? So, alles cool.
Ich finde das total interessant, chill. Weil klar, ich habe jetzt diese in Anführungsstrichen obvious choice gewählt von Liebeskummer, Beziehung ist vorbei, aber ich glaube, Schmidt, ich weiß nicht, ob der Schmidt was sagt, der Musiker?
Ja, klar. Voll.
Der hat auch in einem Interview von uns erzählt, dass es in seinen Songs, die werden auch häufig so gelesen, als würde es halt um eine Liebesbeziehung gehen, aber er meint, ihm ist es total wichtig, dass es ja viele verschiedene Arten von Liebe gibt und da ist es irgendwie Liebe in der Familie, in Freundschaften, aber auch Selbstliebe, also dass das alles irgendwie zusammengehört und man genau das auch in die Songs reininterpretieren kann, wenn man möchte. Und vielleicht ist es ein Stück weit dann irgendwie nicht Liebeskummer mit dir selbst, aber irgendwie halt so die Auseinandersetzung mit dem Thema Liebe in verschiedenen Bereichen. So.
Also ich würde sagen, die EP geht auf jeden Fall auch mehr um Selbstliebe als um, also es geht hundertprozentig um Selbstliebe in der ganzen EP. Also klar, Nett war's, ist auf jeden Fall, da gibt es noch eine andere Person, die da irgendwie mitgespielt hat. Es geht auch so zum Beispiel so zart bitter, also ist für mich auch auch eindeutig ein Song über, also eindeutig für mich ein Song über Selbstliebe, so. Ja. Weil ich finde ja auch in Liebeskummer oder steckt ja auch immer viel und ich finde es viel langweiliger auch zum Beispiel zu sagen, hey Leute, ich komme gerade nicht so klar mit mir und so, hört mir mal zu, ich habe einen Track drüber geschrieben und so, weißt du, so irgendwie, weißt du, sondern dann verpacke ich das halt lieber in irgendeiner Geschichte, die dann halt als Liebeskummer interpretiert werden kann.
Nee, und so finde ich das auch viel interessanter. Also ich meine, Musik ist ja sowieso zum Interpretieren da, aber wenn es dann irgendwie man dann hört, dafür mache ich die Interviews. Also das ist wirklich für mich so ein der Antrieb, irgendwie zu hören, wie der die KünstlerInnen das nicht unbedingt gemeint hat, aber was vielleicht irgendwie so die Grundidee war und was ich dann auch als Rezipientin irgendwie draus gemacht habe. So. Also finde ich einen total spannenden Prozess.
Ich finde es halt total witzig, weil zum Beispiel dieser Liebeskummer-Aspekt, also ich halt wirklich das jetzt echt viel gehört habe, besonders halt bei Rubinrot, und mich das halt immer wieder überrascht, weil ich halt bei vielen Songs das total nachvollziehen kann, weil es da aktiv um Liebeskummer geht oder um Liebe an sich, also bei Zartbitter oder bei Nett war's oder es gibt auch einen Song, Alles, was ich will, so ein älterer Song von mir, so, kann ich das hundertprozentig nachvollziehen, so voll. Mhm. Aber bei Rubinrot bin ich, also wirklich, da war ich so, hä? So, das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Aber ja, es ist ja
so, ich glaube, also halt ohne hören. ohne da jetzt eine Interpretation zu unterstellen, aber den Satz, den ich mir dazu aufgeschrieben habe, also bei Rubinrot war, ich gehe verloren im Eifer des Gefechts, was ja jetzt auf dich sich bezieht, aber ich bin high, aber Liebe, die ist echt. Also ich glaube, sobald man in einem Song irgendwie
Liebe sagt, Wort, ja, Liebe genau, sagt, ja. So, ne? Aber für mich ist Liebe halt irgendwie viel, viel mehr, so halt die Liebe, die Liebe zur Musik, also die Liebe zur Kultur. Voll. Nein, aber also, weißt du, so, das ist ja auch irgendwie so die Liebe zu einem selbst, die Liebe zu Freunden, die Liebe zum Leben, zu allem. Also ich finde, Liebe ist ja für mich ein viel, viel größerer Begriff, als dass der ausreicht jetzt für eine Person.
Finde ich super, dass du das jetzt nochmal nicht klargestellt hast, aber irgendwie nochmal in eine andere Richtung gelenkt hast. Ja. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass verschiedene Leute jetzt schon dich darauf angesprochen haben, was du für Musik machst, du mit mir ja jetzt auch gerade sprichst. Aber ich glaube, so ein großes Shoutout, wo ich dich auch noch ein bisschen mehr auf dem Schirm hatte, war tatsächlich, als Felix Lobrecht todessüß den Shoutout gegeben hat. Was kam danach? Also hast du doll einen Impact irgendwie gemerkt, nachdem das passiert ist? Weil ich meine, es ist ein wahnsinnig großer Podcast und ich habe direkt danach geguckt, warte mal, was ist da denn jetzt los? Das muss ich mir ja anhören.
Jein, also ich glaube, die Leute überschätzen das immer so ein bisschen, so was es dann für einen Impact hat. Also erstmal war ich super dankbar für das Ganze, also er hatte mir auch nicht Bescheid gesagt, also ich hatte ihm irgendwie den Song geschickt und meinte so, jo, hör mal rein, wie findest du den? Und kam sogar, glaube ich, er hat dann auch geschrieben, dass er den nice findet, so. Aber normalerweise, also er hat es auch schon ein paar Mal irgendwie dann auf Instagram geteilt, so Songs von mir, aber es kam halt diesmal nicht, weil er irgendwie im Urlaub war oder keine Ahnung. Und dann habe ich dann irgendwie, lief der Song auch gar nicht so gut an, so wie gewünscht. Und plötzlich ging es dann voll nachts so voll ab und Leute schrieben so, ich bin wegen Felix hier. Und dann habe ich das irgendwie am nächsten Morgen gehört und war natürlich, habe ich mich mega gefreut und fand das richtig, richtig nice. Und war richtig dankbar und so. Und dann dachte ich mal, jetzt mal gucken, was passiert. So. Und also was passiert ist, ist halt viel gestreamt worden ist, dass auf jeden Fall viele das irgendwie so auf dem Schirm hatten danach so. Mhm. Aber ich glaube, das ist irgendwie so ein dauerhaft, also dass es mir wirklich so dauerhaft was bringt. Also nicht nur so ein Push ist, sondern halt wirklich dauerhaft, dann müsste er ein halbes Jahr lang wöchentlich sagen, todessüß, todessüß, so, weißt du, so, weil, also heutzutage, also wie viel, es hören vielleicht, weiß nicht, wie viele Leute diesen Podcast hören, 1 Million oder so, pro Folge, I don't know, und dann von gehen vielleicht 10% gucken nach, wer das ist, und dann von gefällt dann vielleicht so 5% meine Musik und so. Das ist ja ein verschwindend geringer Anteil. Das ist natürlich mega geil, also verstehe mich überhaupt nicht falsch.
Nee, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall.
Klar. Ich hab's aber in dem Sinne nachträglich, außer dass ich von vielen Leuten, so auch so alten Schulfreunden und so Nachrichten bekommen habe von wegen, du hast es geschafft.
Und Felix Lobrecht hat dich erwähnt.
Genau, ja. Und ich war so, ich glaube nicht. Aber danke dir. Ja. So, also, ja. Also der Impact war da, aber ich glaube, der Impact ist nicht so groß, wie man sich das vorstellt. Das ist genauso, glaube ich, wie wenn du einmal bei Late Night Berlin auftrittst in der Sendung und sonst aber nichts, also sonst quasi halt irgendwie deine 100er-Show spielst, also wird sich da jetzt nicht großartig, glaube ich, was verändern, glaube ich. Aber auf jeden Fall haben mehr Leute mich da auf dem Schirm gehabt und was natürlich auch schön ist und auch, lustigerweise eher auch sowas für die Industrie, was ganz gut ist. So.
Ja, schreibt sich halt auch irgendwelche Pressetext und so, ne?
Ja, und irgendwie Journalisten hören das ja dann auch, so wie und Journalistinnen so wie du, und die haben mich dann da so. Das
also ich habe direkt, ich habe es direkt nachgehört. Ich gebe es, also ich meine, es war auch einfach persönliches Interesse, weil ich bin ja neben dem, dass ich Journalistin bin, auch einfach Rap-Fan. Und wenn da ein Shoutout da ist, dann möchte ich natürlich gucken, was dabei rumkommt. Nee, aber ich weiß trotzdem voll, was du meinst. Hast du denn eine Person momentan so, vielleicht nicht in deinem Umfeld, aber in einer anderen Größenordnung in der Musik, die dich gerade sehr inspiriert, wo du sagst, ey, das ist gerade so die Person, die nicht ich sein möchte, aber irgendwie, die gerade irgendwie Impact auf dich hat?
Yes, tatsächlich, lustigerweise. Also ich habe gerade, ich habe sehr viel so C. Tangana, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, so ein Spanier viel gehört. Das ist aber ganz andere Musikrichtung. Das ist so ganz viel so Flamenco meets. Der war auch Rapper und dann hat er aber auch so ein spanischer Rapper. Und der hat dann so ein Album rausgebracht mit ganz vielen so Flamenco-Leuten und so Traditional Music gemischt mit so Hip-Hop-Elementen. Das hat mich ziemlich geflasht und abgeholt. Habe ich extrem viel gehört. So ein Soul-Sänger, Sam Hamshaw. Ich kann ihn, glaube ich, auch nicht richtig aussprechen, wie unangenehm. Aber der hat mich ästhetisch sehr, sehr inspiriert. Also der hat auch jetzt bei der Samba-EP, der hat auch diesen ganzen 70s-Look und so, diese große Schrift und solche Sachen, die hat er auch bei sich gehabt. Da habe ich das erste Mal gesehen, fand das ziemlich nice. Und auch so die Art und Weise, wie seine Videos gedreht sind und so. Und die Mucke ist auch mega fett. Und jetzt gerade habe ich eine Band entdeckt für mich, die heißt Easy Life, glaube ich. Ich habe die tatsächlich erst gestern oder vorgestern entdeckt, deswegen ich schau mal nach, bevor ich also
UK, komplett, US oder Deutsch,
ich glaube
oder?
UK. Ich glaube, es ist UK. Easy Life heißen die ja. Ich glaube, sie sind aus der UK. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber sie oder vielleicht I don't know. Zumindest die habe ich gestern oder vorgestern entdeckt und ich glaube, die werden mich sehr, sehr dolle prägen, weil das ist extrem, extrem nice Musik und sehr inspirierend. Das ist so ein bisschen, ist sehr Indie-lastig, aber auch trotzdem ein bisschen Rap.
Klingt da kann man mich auch für begeistern, also absolut.
Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, also ich glaube irgendwie, ich weiß es nicht, aber irgendwie klingt die Musik so, als ob sie mal viral gegangen ist auf TikTok. Weißt du, kennst du das, wenn du so Musik hörst und denkst so, das ist bestimmt ein TikTok-Song.
Ich habe das ganz oft, dass ich so TikTok-Songs habe und dann denk, warte mal, ich will mir jetzt mal irgendwie das ganze Lied dazu anhören, weil es kann ja nicht sein, dass ich das immer wieder und ich vergesse es einfach immer wieder. Also da bin ich ganz, ganz schlecht drin.
Aber was ich schon sagen muss, ist, dass irgendwie, was ich beeindruckend finde bei TikTok, dass halt auch wirklich gute Musik viral geht. Also zum Beispiel, also es ist wirklich, wirklich krass, zum Beispiel so Steve Lacy, den habe ich auch so wirklich durch TikTok entdeckt, so. Und das ist ja absolut geil. Also es ist einfach nur richtig, richtig nice Mucke, so. Und man denkt sich halt so, ey, geil, so, weißt du, so, das kann auch schlimmer sein.
Das sagt Nico auch immer, also Chef Nico, dass TikTok eigentlich auch voll die Musik-App ist. Also wenn du dir das mal anguckst, ne, du hast eigentlich keinen, also außer die Videos, wo nur geredet wird, aber sonst hast du ja immer irgendwie einen Song hinterlegt und wenn du dich da mal reinfuchst, kannst du da richtig geile Leute kennenlernen.
Safe, so, und ich finde vor allem, ich finde halt auch so die Qualität, ich weiß nicht, ob das jetzt nur meine Bubble ist, quasi das, was mir angezeigt wird, so, was ich dann quasi konsumiere und das dann so der ausgewählte, hotte Shit ist, wo ich denke, wow, das geht auf TikTok viral, aber es ist so viel einfach so gutes Zeug irgendwie, weil, also auch so, wo du denkst, so crazy, das ist, sind ja richtig spannende Harmonien und es ist irgendwie spannend gemischt so und irgendwie, weiß ich nicht, I don't know, ja.
Ich weiß total, was du meinst, aber du hast jetzt gerade schon so ein paar Artists genannt, die du irgendwie, die dich inspirieren gerade. Wir haben vorhin schon mal kurz drüber geredet, du darfst die Aussage verweigern, wenn du es nicht sagen möchtest, aber hast du Lieblingsfeature momentan. Vielleicht spoilerst du dann auch damit, wenn du das sagst, aber.
Also du meinst so Traumfeatures, mit denen ich gerne
ja,
mal featuren
genau.
würde?
Genau.
Boah, schwierig.
Also du kannst auch erzählen, was du in der Pipeline hast, aber damit.
Ich habe, ich habe so viel in der Pipeline. Also das kann ja alles geil. Da müssten wir jetzt nochmal eine Stunde reden. Was ist mein Lieblingsfeature? Traumfeature? Weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Das also wirklich, ich weiß es gerade nicht. Ich habe so, ich glaube, ich habe so ein paar Sachen, die ich so aus so Nostalgiegründen gerne machen würde. Also ich glaube, ich würde wirklich, wirklich sehr gerne mal mit Sebastian Krumbiegel von den Prinzen einen Song machen.
Oh, ja.
Das wäre, glaube ich, einfach nur. Mit Sven Regner von Element of Crime.
Oha, ja, das kann ich sehr gut verstehen.
Das sind, glaube ich, so zwei Sachen, die ich gerne machen würde. Aber so aktuell, ich weiß es wirklich gerade nicht. Ich habe so ein paar Leute, die ich spannend finde, die ich höre, die ich gut finde, wo ich mir es gut vorstellen könnte. Zum Beispiel ich mag AB-Syndrom sehr gerne. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Lieb ich. Hat mein bester Freund mir vor 2 Jahren oder so, hat er mir die gezeigt, finde ich. Warte, ist nicht hier Leich, wie heißt der? Kommissar? Oder verwechsel ich das jetzt gerade?
Das ist, glaube ich, Kommissar, weiß ich nicht.
Nee, das ist Fiebel, glaube ich, ne?
Das ist Fiebel,
was war
genau.
Denn von AB-Syndrom?
Supermond haben die jetzt irgendwie.
Finde ich auf jeden Fall, ich höre nicht viele von, aber ich habe, glaube ich, so 3, 4 Songs oder so habe ich gespeichert, die ich sehr gut finde.
Nee, AB-Syndrom fand ich cool, so aus was im deutschsprachigen Raum so geht. Irre finde ich cool.
Oh ja, auch großer Fan.
Das mag ich auch gerne.
Auch ganz lieber Mensch übrigens. Ganz, ganz knuffiger lieber Mensch.
Todessüß.
Ja, genau.
Boah, schwierig. Also ich,
Ja, das sind doch schon Namen, die man.
Das sind schon Namen, aber ich das ist, muss ich mich vorbereiten fürs nächste Mal, dass ich, Psasa finde ich auch cool. Den finde ich auch spannend.
Kleiner Shoutout im inneren Kreis. Meine Kollegin Emma jetzt letzte Woche ein Interview mit rausgebracht. Hört da auf jeden Fall mal.
Ah, nice. Ah, sweet. Genau. Ja, es ist aber so, es ist auch so ein, glaube ich, so ein klischeehafter Satz, aber ich höre halt einfach wirklich sehr wenig deutschsprachige Musik. Aber es ist halt auch, ich finde auch vieles auch. Nee, super.
Lassen wir das mal einfach jetzt so stehen. Du hast gerade schön damit geprahlt, dass du ganz viel in der Pipeline hast, was mich natürlich sehr freut. Kann man sich in Zukunft auf ein Album, ein Debütalbum von dir freuen? Oder?
Nein.
Na, okay.
Man kann sich, nee, also es ist natürlich etwas, was ich mir sehr wünsche, ein Debütalbum, aber da müssen halt die Konditionen und alles drumherum irgendwie passen, weil ich sag dir ganz ehrlich, so eine EP zum Beispiel so zu machen, das ist halt wirklich auch, also da geht man auch vor die Hunde. Das ist ja so viel Arbeit, so, und es kostet ja auch extrem viel Geld, was man irgendwie auch organisieren und muss. Und ein Album kostet ja dann mindestens das Doppelte, wenn nicht das Dreifache. Und und das ist halt auch so, dass ich auch gar nicht weiß, ob ich eine EP nochmal rausbringe, ehrlich gesagt. Mhm. Also für mich ist es halt irgendwie, ich mag das gerne, so irgendwie so abgeschlossen zu arbeiten, so, aber viele Songs gehen einfach unter. Mhm. So, also es ist halt einfach.
Ich finde das so auch total fein, das so ehrlich zu beantworten. Also ich rede mit sehr vielen Leuten, die gerade nach 5 Jahren oder so ihr Debütalbum rausbringen, weil das dann einfach der richtige Zeitpunkt war. Man möchte ja auch mit seinem Debütwerk irgendwie zufrieden sein, um es mal ganz gelinde zu sagen, ne? Also.
Genau, und ich glaube auch musikalisch bin ich auch noch nicht hundertprozentig da angekommen, wo ich quasi ankommen möchte oder ankommen kann oder will oder so.
Ja.
Also auch jetzt zum Beispiel die ganze EP, die hätte schon im Sommer erscheinen sollen. Also hätte schon quasi, wir wollten viel, viel mehr releasen dieses Jahr. Dann ist aber halt Corona dazwischen gekommen und einer aus dem Team hatte Long-Covid.
Oh, shit.
Und das hat sich dann alles sehr, dann quasi dadurch halt irgendwie verzögert und so. Und da ist man musikalisch natürlich in einem Jahr dann auch irgendwie in eine andere Richtung zum Teil gewachsen, als die Sachen, die jetzt erst rauskommen, so auf die ich mega stolz bin und auf die ich richtig Bock habe. Aber man ist so, gut, ich sitze hier gerade und mache vollkommen andere Musik in meinem Zimmer und so. Deswegen, ja, so ein Album sehe ich gerade noch nicht. Also es ist ein großer, großer Wunsch, aber ich glaube, so ein Album ist dann fast auch eher so ein Liebhaberding für mich dann. Ja. Also ich habe auch eine Vinyl gemacht, ja, zu Fun Fun Fun. So, und das war auch so, als die Leute kaufen das, was mich natürlich total freut. Aber es ist ja natürlich eine kleine Auflage, weil so, das ist ja dann für mich, es klingt ganz bescheuert, ich habe das gemacht für mich, damit ich halt quasi eine Vinyl habe von mir so. Aber
das ist gar nicht bescheuert. Also,
bescheuert ist das nicht, aber so quasi so rein, so in der Zeit, in der wir leben, so ist das natürlich weniger wert, naja, falsch, aber
Rentiert sich nicht.
Genau, das ist wirklich ein Liebhaber-Ding. So. Und ich glaube, dasselbe ist mit dem Album. Weil wenn du ein Album machst, und 12 Songs da irgendwie draufballerst, dann machst du irgendwie fünf Singles, das ist ja schon wahnsinnig viel. Dann sind ja 7 Songs, die kein Schwanz mitbekommt. Also, niemand Album
in der großen Masse so. Vielleicht nicht, genau. So, also, ich rede mit sehr vielen Leuten immer darüber, dass ich persönlich halt voll der Albummensch bin und mich immer sehr freue, wenn da dann auch irgendwie das ein Liebhaberstück von dem KünstlerInnen irgendwie ist und ich das da drin erkennen kann und sehe so, ey, da wurde sich richtig Gedanken gemacht. Aber natürlich ist das jetzt gerade in der breiten Masse nicht unbedingt der Fall.
Voll. Voll, aber ich liebe auch Alben, so. Ich höre auch super gern Alben und ich, mach auch gerne Alben so. aber das macht quasi, glaube ich, noch nicht so viel Sinn. Einfach
ja,
bei mir.
Und erstmal soll ja auch einfach deine EP Samba ein bisschen wirken und deine Fans sollen sich das anhören. Ich habe mich richtig doll gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke dir.
Vielleicht schnacken wir ja dann irgendwann in 2 bis 5 Jahren miteinander, wenn dein Debütalbum ansteht. Würde ich mich sehr freuen. Ansonsten hört euch auf jeden Fall die EP an. Die kommt am 4.11. raus. Am 15. oder 16.11. ist dein Release-Konzert.
Am 15.11. ist das Release-Konzert.
Willst du da kurz nochmal Werbung für machen? Dann kommen vielleicht noch Menschen dahin.
Hey Leute, am 15.11. spiele ich im Monarch in Berlin. Mein Release-Konzert zu meiner EP Samba mit Band.
Live-Musik. Ja, wow.
Es wird klasse, es wird richtig gut. Vorband ist Smilla, ein Act, den noch niemand kennt, aber den ich nur empfehlen kann. Der ist sehr gut. Und Tickets findet ihr überall, wo man Tickets gibt, bei Eventim. Ich freue mich sehr, wenn ihr vorbeikommt. Tschüss.
Ja, das war doch mal schön gesagt. Hört euch die EP, wie gesagt, an. Das war Backspin Podcast mit Katha, mit Yunus zusammen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Backspin.